Kleeradio Wissen. Update.
With 145 years of experience, HSBC can help you make the most of this world.
Die Bank HSBC verspricht ihren Kunden, das Beste für sie rauszuholen. Wie weit ihre Tochter in der Schweiz damit ging, das hat ein internationaler Rechercheverbund aufgedeckt. Mitarbeiter haben ihren Kunden geholfen, Steuern zu hinterziehen und Geld zu waschen. Darum geht's im Update heute. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Korrupte Politiker, Waffenhändler, Drogendealer, Unterstützer von Terrorgruppen und Händler von Blutdiamanten. Sie alle sollen auf der Kundenliste der Schweizer Filiale von HSBC stehen. Sie ist von der Bilanzsumme her die zweitgrößte Bank der Welt. Die Praktiken hat ein Netzwerk aus über 140 Journalisten aufgedeckt, in dem es geheime Kontodaten der Bank ausgewertet hat. Aus Deutschland waren Reporter der Süddeutschen, des NDR und WDR mit dabei. Benedikt Strunz berichtet von einem Beispiel, wie die Bank völlig entspannt mit Steuerhinterziehung umgeht.
Im Februar 2004 besuchen HSBC-Banker einen Großindustriellen in Südafrika und führen ein Beratungsgespräch. Im Protokoll vermerken sie anschließend:
Das Treffen war sehr angenehm. Wir haben vor allem über eine angekündigte Amnestie für Steuerhinterzieher gesprochen. Der Kunde war sich unsicher, ob er seine Anlagen bei uns den Behörden melden soll oder nicht. Bislang haben wir dazu noch keine Rückmeldung.
Zum Service gehörte den Berichten zufolge aber auch, dass Bankunterlagen auf Wunsch zerstört wurden, es Decknamen für die Kunden gab und Geldflüsse mithilfe von Briefkastenfirmen verschleiert wurden. Auch wenn Kunden mal hohe Summen in kleinen gebrauchten Scheinen brauchten oder kurz Bargeld in Millionenhöhe einzahlten, nachgefragt wurde nichts. Dass die Kunden illegale Geschäfte machten, konnte man dabei schwerlich übersehen, sagt Ex-Steuerfahnder Rudolf Schmenger.
Mit so einer Kapitalanlage, dem man Gelder anonymisiert, verschleiert, ist eigentlich für jeden Insider klar, der betroffene Bankkunde hinterzieht Steuern bzw. er hat anderweitige Straftaten begangen.
Betreut wurden laut den Recherchen auch Mitglieder von nachweislich korrupten Regierungen aus aller Welt. Ex-Steuerprüfer Richard Brooks nennt die Bank in der BBC einen Dienstleister für Steuervermeidung und Steuerflucht.
I think they were a tax avoidance and tax evasion service. I think that's what they were offering.
Das alles war bekannt geworden, weil ein Ex-Mitarbeiter der Bank Daten gestohlen und den französischen Steuerbehörden übergeben hatte. Er ist inzwischen in der Schweiz dafür angeklagt. Finanzbehörden in einem Dutzend Länder haben sich mit Hilfe der Unterlagen schon Steuereinnahmen zurückgeholt. In Frankreich, Belgien und Argentinien laufen Ermittlungsverfahren gegen die Bank. HSBC hat zugegeben, dass bei der Bank die internen Kontrollen versagt haben. Inzwischen sei aber alles anders. Man stelle sicher, dass der Service nicht mehr für Steuerhinterziehung oder Geldwäsche genutzt wird. Die Bank räumt aber ein, dass dafür 70% der Konten geschlossen werden mussten.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Unter dem Hashtag SwissLeaks wird auch im Netz über die Enthüllungen diskutiert. Und Tama Pau Fandango schreibt auf Facebook: Tja, liebe Schweizer, da meckert ihr über die Flüchtlinge und verurteilt diese pauschal als Kriminelle. Dabei sitzen die wahren Kriminellen in teuren Anzügen in den besten Häusern eures Landes. Andreas Cheboya fragt: Warum findet sich nicht einmal ein mutiger Staatsanwalt, der gegen Banken wie die HSBC Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung aufnimmt? Jedes dieser Finanzhäuser bildet für sich schon eine kriminelle Vereinigung, die einen immensen Schaden verursacht mit ihrem Handeln wider den Gesetzen und Regeln. Beihilfe zur Steuerhinterziehung, Geldwäsche und weiteres sind ja nun mal keine Kavaliersdelikte. Cedric Wermuth twittert: Die Missachtung des Geldwäschegesetzes war, ist ein stillschweigender Deal zwischen Banken und Behörden. User CE hat auf tagesschau.de Lösungsvorschläge. Solange die Politiker mit den Großverdienern per Du sind, wird sich an der Sonderbehandlung und den Samthandschuhen nichts ändern. Deshalb ist es Zeit, den Lobbyismus und die Verflechtung von Industrie und Politik zu beenden. Nicht nur in Großbritannien, sondern auch hier in Deutschland. Man könnte natürlich auch die Steuergesetze so abändern, dass es einfach keine Steuertricks mehr gibt.
Was sonst noch wichtig war?
Die Wirtschaft im Euroraum schwächelt, der deutsche Export boomt. Autohersteller, Maschinenbauer und andere Exporteure aus Deutschland haben im letzten Jahr Waren im Wert von 1,13 Billionen Euro exportiert. Das ist so viel wie noch nie und toppt den bisherigen Rekord von 2012. Aktuelle Krisen wie im Nahen Osten oder im Ebola-geplagten Westafrika können dem deutschen Außenhandel offenbar nicht so viel anhaben. Auch die Sanktionen gegen Russland schlagen nicht so stark durch wie befürchtet. Die Nachfrage in den USA USA und Asien, aber auch in Nicht-Euro-Ländern in der EU ist dafür deutlich gestiegen. Wirtschaftsjournalist Tom Schneider erklärt das in der ARD so.
All das zeigt, dass deutsche Produkte nach wie vor sehr beliebt sind. Und beflügelt wird das Ganze natürlich auch noch vom schwachen Euro, der ja auch in nächster Zeit schwach bleiben wird. Das verbilligt deutsche Produkte außerhalb der Eurozone.
Auch die Importe sind auf Rekordniveau. Trotzdem werden sie bei weitem von den Exporten übertroffen. Der Exportüberschuss Deutschlands ist auch so hoch wie noch nie. Das wiederum gibt Ärger mit der EU-Kommission. Die sagt schon länger, dass der deutsche Exportüberschuss gefährlich für die EU ist. Bei wirklich akut gefährlichen Gütern, nämlich Rüstungsgütern, hat die Bundesregierung dagegen die Bremse gezogen. Letztes Jahr wurden erheblich weniger Lieferungen genehmigt. Insgesamt im Wert von knapp 4 Milliarden Euro im Vergleich zu fast 6 Milliarden im Jahr vorher. Unter den Top 10 Abnehmern sind aber immer noch umstrittene Länder wie Saudi-Arabien und Algerien.
Das Inkrafttreten der Sanktionen werden wir von der Situation vor Ort abhängig machen. Wir werden bis kommenden Montag die Lage erneut prüfen.
Frankreichs Außenminister Laurent Fabius fasst das Ergebnis des EU-Außenministertreffens zusammen. In der Ukraine-Krise hat man sich geeinigt auf Sanktionen mit Zeitschaltuhr. Die nächsten Strafmaßnahmen gegen Russland werden zurückgehalten mit Blick auf den anvisierten Krisengipfel zur Ukraine übermorgen im weißrussischen Minsk. Je nachdem, wie man es sieht, sollen die Sanktionen ein Anreiz oder eine Drohgebärde für Russland sein, dafür alles zu tun, damit das Treffen stattfindet und Erfolg hat. Denn beides ist noch völlig unsicher, sagt auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier.
Ich will noch einmal sagen, gesichert ist das noch nicht. Wir arbeiten mit allergrößter Energie daran, aber es bleibt noch ein hartes Stück Arbeit.
Die Vierergespräche sind der nächste große Anlauf für einen Waffenstillstand, der nicht einfach ignoriert wird, wie die Vereinbarung aus dem letzten Jahr. Kanzlerin Angela Merkel will mit den Präsidenten der Ukraine, Russlands und Frankreichs darüber reden, wie der Friedensplan geändert werden kann, damit ihn alle Seiten doch noch einhalten. Über das Thema hat Merkel auch mit US-Präsident Barack Obama gesprochen bei ihrem Besuch in Washington. Dass Verhandlungen letzten Endes der einzige Weg aus der Ukraine-Krise sind, da ist man sich einig. Aber bei der Frage, ob die ukrainische Regierung Waffen aus dem Ausland bekommen soll, da gehen die Meinungen auseinander. Die US-Regierung gerät immer stärker unter Druck. Die Republikaner fordern vehement Waffenlieferungen. Merkel muss die USA möglicherweise davon überzeugen, noch abzuwarten. Wer ist eigentlich Sam Smith? Das haben sich wahrscheinlich einige nach der Grammy-Verleihung gefragt. Da hat der Brite nämlich ordentlich abgeräumt. Er wurde ausgezeichnet als bester Newcomer und er hat die goldenen Grammophone für das beste Pop-Album, das beste Lied und die beste Aufnahme bekommen. So, wer ist der? Der hier.
And the Grammy goes to Sam Smith.
In seiner Dankesrede lobte er einen Verflossenen.
I want to thank the man who this record is about, who I fell in love with last year. Thank you so much for breaking my heart, because you got me 4 Grammys.
Danke vielmals, dass du mein Herz gebrochen hast. Das hat mir 4 Grammys eingebracht. Ein guter Abend war es auch für Sängerin Beyoncé. Die bekam 3 Grammys, unter anderem für das beste R&B-Lied. Auch Pharrell Williams und die Country-Sängerin Roseanne Cash bekamen 3 Preise. Der Grammy für das beste Album ging an den völlig überraschten US-Rockmusiker Beck. Für die Platte Morning Face bekam Beck zusätzlich noch die Auszeichnung für das beste Rockalbum.
Was noch wichtig wird.
Von den USA fliegt Kanzlerin Merkel am Abend direkt nach Kanada, um sich mit Premierminister Stephen Harper zu besprechen. Dabei wird es ziemlich sicher auch um die Ukraine-Krise gehen. Kanada ist für einen härteren Kurs gegenüber Russland.
Und sonst in der Welt?
Auch im US-Bundesstaat Alabama dürfen Schwule und Lesben jetzt heiraten. Die Einwohner von Alabama hatten die Homo-Ehe 2006 zwar mit großer Mehrheit abgelehnt, dieses Referendum erklärte ein Bundesgericht aber für verfassungswidrig. Und auch ein Antrag des Justizministers von Alabama, die Homo-Ehe noch aufzuschieben, haben Richter heute abgelehnt. Für die Ehe von Schwulen und Lesben hatten sich Bürgerrechtsgruppen in Alabama stark gemacht. Die Homo-Ehe ist in den USA inzwischen in rund 3/4 aller Bundesstaaten erlaubt. Das oberste US-Gericht, der Supreme Court, will bis zum Sommer eine Grundsatzentscheidung für alle Bundesstaaten fällen. Journalisten in Libyen leben besonders gefährlich. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. In einem Bericht schreibt sie, dass innerhalb der letzten 2,5 Jahre Dutzende Journalisten angegriffen, entführt oder sogar getötet wurden. Human Rights Watch dokumentierte insgesamt über 90 Angriffe auf Medienvertreter in Libyen. Unabhängige Berichterstattung gäbe es deshalb so gut wie gar nicht mehr. Viele Journalisten seien mittlerweile geflohen oder würden sich selbst zensieren. 2011 war der libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi gestürzt worden. Seitdem befindet sich das Land im Bürgerkrieg. Im Osten sitzt eine international anerkannte Regierung, im Westen regieren Islamisten. Gemeinsam Kinofilme schauen für den Frieden im Nahen Osten. So stellt sich das eine Stiftung von US-Regisseur Steven Spielberg vor. Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, dass die Stiftung in einem Kino in Jerusalem arabische und jüdische Israelis zusammenbringen will. Dort werden israelische und ausländische Filme deswegen jetzt auch mit arabischen Untertiteln gezeigt. Das Geld für das Projekt stammt unter anderem aus den Einnahmen von Spielbergs Film Schindlers Liste. So richtig gut angenommen wird das Angebot aber bis jetzt noch nicht. Partner des Projekts sagen, dass Misstrauen, schlechte Verkehrsanbindungen und auch zu wenig Geld viele arabische Israelis davon abhalten, in das Kino zu kommen.
Wissensnachrichten.
Wer ab und zu mal Bahn oder Bus fährt, der kennt das bestimmt. Man sieht, wie jemand schön in die Hand niest oder hustet und dann den Griff anfasst. Spätestens dann kann man sich schon mal ekeln vor der Vorstellung, was so alles unterwegs ist an Griffen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Forscher der Uni Cornell in New York wollten es mal genauer wissen und haben 1,5 Jahre lang Proben genommen in der New Yorker U-Bahn. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Ich schätze mal, da ist irgendwas richtig Ekliges dabei rausgekommen.
Naja, sagen wir mal, es hört sich eklig an, aber es ist nicht schlimm, so viel kann man schon mal sagen. Die Forscher haben insgesamt mehr als 400 U-Bahn-Stationen in New York untersucht, außerdem noch die U-Bahn selbst. Insgesamt hatten sie fast 1500 Proben. Und da haben sie dann die DNA analysiert. Und gefunden haben sie, na klar, viel DNA vom Menschen, viele Bakterien und auch ein paar Viren. Mit dabei waren auch Darmbakterien, Bakterien, die resistent sind gegen Antibiotika und das ist wirklich ganz schön eklig, auch DNA von Beulenpesterregern und Milzbranderregern.
Also Milzbrand und Beulenpest, da habe ich jetzt weniger Lust mehr auf U-Bahn fahren jetzt.
Die Forscher sagen ganz klar, diese DNA-Spuren waren ja selbst nicht ansteckend. Also nur davon, dass die Erreger irgendwo an einem Griff hängen, können sie keinem schaden. Ansteckend wäre es nur, wenn man die Person mit dem Erreger trifft und wenn man sich mit einer offenen Wunde berührt, also eher unwahrscheinlich. Und auch zu den anderen Mikroben, die sie gefunden haben, sagen sie, das ist alles ganz normal, wo viele Menschen leben und keiner wird dadurch krank. Also natürlich eine Erkältung kann man schon mal kriegen, aber die meisten Bakterien, sagen die Forscher, sind sogar gut fürs Immunsystem. Der Studienleiter hat was ganz Nettes gesagt. Er hat gesagt, das Beste wäre, wenn man Neugeborene einmal in der U-Bahn über den Boden rollt.
Okay.
Dann hat es Kontakt zu vielen Erregern, das Immunsystem wird stärker und das Risiko für Allergien sinkt. Also alles nicht so schlimm, kein Grund zur Panik in der U-Bahn.
Also den Ratschlag an die Eltern, den lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber nicht nur Krankheitserreger, auch was anderes ist tatsächlich eigentlich unsichtbar, aber ziemlich schädlich, nämlich der Schmutz in der Luft. Das Umweltbundesamt hat die Luft in Deutschland untersucht und es gibt Ergebnisse für 2014.
Ja, da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich fange mal mit der guten an. Es gab weniger Feinstaub letztes Jahr als in den Jahren davor. Das Umweltbundesamt hat Messungen gemacht an insgesamt 500 Stationen in Deutschland und da hat sich gezeigt, die Feinstaubgrenzwerte wurden nur an jeder 10. Station überschritten und das ist im Vergleich zu den Jahren davor ein ganz guter Wert, sagt das Umweltbundesamt. Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht, es ist nämlich relativ viel Stickstoffdioxid in der Luft. Bei jeder 2. Messstation gab es da Jahresmittelwerte, die über dem Grenzwert liegen.
Okay, Stickstoffdioxid, musst du noch mal kurz erklären, was ist das?
Das entsteht genau wie Kohlenstoffdioxid, wenn man Gas, Kohle oder Öl verbrennt, also vor allem in der Industrie oder im Verkehr durch Autos. Und es ist ziemlich giftig. Man kann Kopfschmerzen kriegen oder Lungenkrankheiten, wenn man zu viel einatmet. Es gibt zwar schon Grenzwerte für Autos, aber die Autohersteller, die kriegen das noch nicht so richtig hin, die auch umzusetzen.
Okay, wir halten fest, weniger Autofahren wäre ganz gut. Das nächste Thema dürfte alle interessieren, die bei Prüfungen schummeln wollen. Da fällt jetzt nämlich bald eine Option weg.
Ja, einige Unis verbieten mittlerweile Smartwatches für alle, die noch keine gesehen haben. Die sehen aus wie normale Uhren, aber man kann damit eben auch Texte senden und empfangen und ins Internet. Also sehr gut zum Schummeln bei Prüfungen. Die London City Uni sagt mittlerweile, während der Prüfung sind alle Smartwatches verboten. Und weil man das ja nicht einzeln prüfen kann, was jetzt eine Smartwatch ist und was ist eine normale Uhr, müssen jetzt alle vor der Prüfung ihre Armbanduhr abgeben.
Naja, wer schummeln will, der kriegt das bestimmt auch jetzt noch hin. Vielen Dank an Katrin Horn aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Nacht gibt's viele Wolken, im Norden bleibt's trocken, in den Mittelgebirgen und im Süden fällt auch mal Schnee. Die Temperaturen gehen runter auf 5 Grad im Norden und minus 2 im Süden. Morgen lassen Schnee und Regen im Laufe des Tages nach, es bleibt aber fast überall grau. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Nordwesten und 2 im Süden.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.